frei. Der Lippewelle Center Talk. Jetzt live aus dem Allee Center.
Ja, und unser Thema ist heute, wie geht es unseren Kindern? Nach 2 Jahren Pandemie ist nun auch ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen und das nimmt natürlich alle mit, auch die Kinder. Ich spreche darüber heute mit einmal Stefanie Peitzmeier und Ulrike Sturm. Das sind beides Mütter von 2 kleinen Kindern, also Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Außerdem möchte ich darüber sprechen mit Ul Hakenbusch. Sie ist die Leiterin der Karl-Orff-Grundschule in Rhinern und ich spreche mit Astrid Schmidt. Sie ist die stellvertretende ärztliche Direktorin der LWL-Klinik. Mein Name ist Jenny Heimann und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ja, unser Thema heute ist, wie geht es unseren Kindern? Und ich muss gestehen, als wir diese Sendung geplant haben, sollte der Schwerpunkt der Sendung sein, nach 2 Jahren Corona, wo Kinder Homeschooling hatten, wo Kinder zu Hause bleiben mussten, ihre Freunde nicht sehen konnten, ihre Großeltern nicht sehen konnten. Da wollten wir wissen, wo stehen die Kinder heute? Ja, und dann ist der Krieg auch noch in der Ukraine ausgebrochen und man fragt sich, wie verpacken das unsere Kinder? Ich gebe die Frage einfach mal weiter an 2 Mamas, Stefanie Peitzmeier ist alleinerziehend, hat eine Tochter, die ist 9. Ulrike Sturm hat 2 Kinder. Der Johann ist 4, der Paul ist 8. Wenn ich euch heute frage, wie geht's denn euren Kindern heute, Steffi?
Das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Ehrlich gesagt, ich habe mit der Antonia da gestern einmal zu gequatscht und habe sie gefragt, Antonia, wie geht's dir eigentlich? Und sie hat mich mit großen fragenden Augen angeguckt, warum, wieso? Ich sag, du, die Jenny macht eine Sendung und es geht um den Ukraine-Krieg und denk doch auch mal an Corona. Und dann hat sie mir recht eindrücklich gesagt, wie es ihr geht. Und unterm Strich war es so, dass sie der Ukraine-Krieg beschäftigt, aber sie eine ganz sachliche, rationale Einstellung dazu entwickeln konnte, weil wir viel Kindernachrichten geguckt haben. Und sie sagt, ich kann was tun. Ich kann Spenden sammeln, ich kann mich informieren. Es ist schlimm, aber es betrifft mich nicht direkt. Es ist trotzdem ganz furchtbar für sie, aber es betrifft sie nicht so unmittelbar.
Also es ist aber schon so, dass Medien bei euch eine Rolle spielen, also dass auch Informationen und dass ihr auch über sowas wie was in der Ukraine passiert, dass ihr darüber zu Hause sprecht.
Total. Und das ist auch für uns total wichtig. Meine Tochter ist ein Kind, was relativ sensibel auf Nachrichten auch reagiert. Ich musste im Auto eigentlich immer die Nachrichten leise stellen, weil es zu furchtbar war für sie lange. Daraufhin sagte sie mir gestern, jetzt ist sie älter. Und sie konnte reinwachsen in das Thema, dadurch, dass wir die Kindernachrichten tatsächlich geguckt haben. Und Information gibt ihr da eine große Sicherheit.
Ich hatte da heute eben schon mit Astrid Schmidt von der LWL-Klinik drüber gesprochen. Die sagte, Logo-Nachrichten würde sie eigentlich uns allen empfehlen, weil diese Nachrichten einfach die Informationen, die wir haben müssen, so kindgerecht verpacken, dass man auch mit schlimmen Nachrichten besser klarkommen kann. Und du, Steffi, hast mir selbst auch mal gesagt, du kommst selber mit den Nachrichten besser klar, wenn du sie auf Logo siehst. Ne?
Es ist überhaupt kein Opfer, daneben zu sitzen und zuzuhören. Man kann immer was lernen und wenn die 5 Minuten Logo-Nachrichten vorbei sind, ich bekomme wirklich Lust, ich will auf die Seite gehen und weiterlesen. Und es ist so anschaulich gemacht, optisch, visuell. Es ist, die Informationen sind einfach runtergebrochen. Es ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema, aber es ist in einfachen Informationen gut verdaulich, grafisch gut aufbereitet. Und was ich auch total klasse finde, ist, dass die ja Gesprächspartner haben, genauso wie in der Tagesschau. Da ist der Bundeskanzler, da sind Experten, da ist die Politik vertreten, die wohl scheinbar so gebrieft sind, dass die Informationen kindgerecht rüberkommen. Und das finde ich recht beeindruckend tatsächlich.
Du hast gerade gesagt, deine Tochter ist 9, ist ein sehr sensibles Mädchen. Jetzt frage ich mal Ulrike Sturm, du hast 2 Jungs zu Hause. Wie gehen die denn mit der Situation um? Wie geht's denen im Moment?
Ja, ich will hier ja keine Vorurteile bestätigen, aber Jungs sind nun mal nicht ganz so sensibel oder sie zeigen das auch vielleicht weniger, ihre Gefühle. Bei uns war jetzt noch Corona ganz lange Thema, muss ich sagen. Die ganze Klasse war noch erkrankt im Januar. Jetzt ist gerade die Kita in Notbetrieb von meinem Sohn. Von daher ist dieses Thema bei uns noch nicht vom Tisch. Und es wird darüber auch noch viel gesprochen. Und es nervt, das Maskentragen nervt, das andauernde Testen nervt, zur Teststation rennen. Also sie haben wirklich den Kaffee auf, wie man so schön sagen kann, mit diesem ganzen Corona. Und von daher war der Krieg eigentlich jetzt noch so das Quäntchen obendrauf, wo ich eher versucht habe, auch die Kinder vor zu schützen. Ich dachte, Mann, die sind jetzt noch so belastet mit der ganzen Corona-Sache, nicht noch was denen zumuten. Bei den Jüngeren habe ich das, glaube ich, gut geschafft. Wir gucken auch keine Nachrichten tagsüber oder so, dass er das auch gar nicht mitkriegt. Der ist ja auch erst 4, aber dem Großen, dadurch, dass es auch in der Schule thematisiert wird, was ich auch sehr gut finde, beschäftigt das schon und sucht mit uns das Gespräch.
Also er hat schon Fragen zum Thema Krieg und du versuchst dann auch alles zu beantworten.
Genau, das sind dann so ganz konkrete Fragen, wie sieht eigentlich eine Bombe aus und was macht die? Da muss man natürlich erstmal selbst ganz doll schlucken und das versuchen zu erklären. Da helfen dann solche Kindernachrichten natürlich auch. Aber dann auch erstmal so diese Frage zurückgeben eigentlich. Was meinst du denn? Was ist so eine Bombe? Ne? Ja, die zerstört ein Haus, genau. Aber ne, sterben auch Menschen. Ne? Was heißt das eigentlich? Ne? Also das ist schon sehr bedrückend, dann das Kindern zu erklären. Ja?
Kann man das auch, ich sag mal so, am Verhalten der Kinder ausmachen? Also habt ihr das Gefühl, wo du der Kinder ausmachen? Also habt ihr das Gefühl, wo du gerade sagtest, irgendwie, die sind genervt von Corona, die sind genervt von den Einschränkungen. Hast du schon auch das Gefühl, dass die sich vielleicht im Wesen in den letzten Jahren verändert haben? Oder ist das wirklich im Moment eher was, was man in Gesprächen festmachen kann? Ich frage das euch beide einfach mal.
Also bei Corona kann ich das bei der Antonia tatsächlich schon sagen, dass da auch Veränderungen waren. Ich war lange der Meinung, oder bin es auch immer noch, wir sind da ganz gut durchgekommen. Das war eine schwierige Zeit für Eltern, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und für die Kinder, wir haben Alternativen geboten, oder ich habe Alternativen geboten. Wir sind in den Wald gegangen, statt auf den Spielplatz, als der auf einmal zu war. Wir haben tolle Nachbarn, nämlich die Uli nebenan, die Antonia konnte mit dem Paul spielen. Also es waren, die Welt wurde kleiner, aber es war alles noch da. Und darum habe ich eigentlich lange gesagt, die Antonia ist da gut durchgekommen. Ich habe aber hinterher feststellen müssen oder so zwischendurch, dass sie es nicht so hundertprozentig leicht hatte. Ich habe ihr das angemerkt, dass sie sozial, glaube ich, so ein bisschen schüchterner geworden ist und empfindlicher. Als dann auf einmal die Welt sich wieder öffnete, habe ich gemerkt, sie geht da nicht mehr ganz so breitschultrig durch, wie sie das sonst schon gemacht hat. Das Einschlafen war bei uns ein Thema, dass sie das nicht gerne alleine gemacht hat. Sie hat gesagt, sie hat Gedanken im Traum, die sie unangenehm findet. Sie möchte nicht alleine sein. Es gab mal eine Situation, ich konnte nicht mal runtergehen in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, weil sie nicht alleine in ihrem Zimmer bleiben wollte. Und ich dann auch so ein bisschen ratlos als Mutter da stand und denke, mein Gott, was ist mit meiner Tochter los? Und aber so in der Nachbetrachtung und im drüber sprechen und eben die ganze Situation mal anschauen, habe ich gemerkt, das ist eine große Unsicherheit. So, was ist Corona? Wo kommt es auf einmal her? Das ist kein Schnupfen, das ist keine Grippe, was ist das? Und das hat sie schon verunsichert, ja.
Uli, erlebst du das bei deinen Jungs auch?
Genau, also gerade das Zurückkommen in den Alltag war für die wieder eine Herausforderung. Also dieses regelmäßig in die Schule gehen, ich meine, in der ersten Klasse kam Corona, der ist noch nie länger als 3 Wochen am Stück vorher in die Schule gegangen und dann jetzt wieder auf so einen längeren Zeitraum auf die Ferien hinzuarbeiten sozusagen, das fiel ihm schon schwer und auch dann wieder alle Hobbys, die anliefen, also wieder den Tag so voll, nachdem doch viel Freiheit da war. Na, das fiel ihm schon schwer. Bei dem Jüngeren muss ich auch sagen, der hat wenig Kita-Erfahrung gemacht. Da ist es richtig auffällig, dass er sich auch mit sozialen Kontakten jetzt schwer tut. Der war halt viel mit seinem Bruder und mit älteren Kindern zusammen, gar nicht mit Gleichaltrigen. Und das ist schon in der Kita auch, spiegelt mir die Erzieher wieder, bei vielen Kindern so auffällig, dass sie viel für sich alleine spielen, dass sie erstmal wieder lernen müssen, Konflikte mit Gleichaltrigen auszuhalten. Also da sehe ich schon noch Schwierigkeiten, die auch aufzuholen sind.
Und jetzt seid ihr ja auch 2 Mamas, die sich viel Zeit nehmen für ihre Kinder, vielleicht auch in der Krise, in der Pandemie, die Möglichkeit hatten, sich um die Kinder zu kümmern und auch Platz genug hatten, dass alle ja eigentlich auch ein gutes Leben führen konnten in der Zeit. Das ist ja beileibe nicht bei allen Familien so gewesen. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie es den Kindern geht nach 2 Jahren Corona und nach dem Ausbruch des Krieges mit Ursula Hagenbusch, wie sie das als Lehrerin einer ganzen Schule empfindet. Hier im Center Talk auf der Lippewelle. Hier in Hamm ist natürlich der Oberbegriff nach 2 Jahren Pandemie und jetzt, wo auch vor 2 Wochen der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Neben mir sitzt Ursula Hagenbusch, Leiterin der Karl-Orff-Schule in Rhinan. Wie ist es denn jetzt seit dem Kriegsausbruch? Ist das ein Thema an eurer Schule, dass Krieg ist, oder habt ihr das bisher im Unterricht an der Grundschule noch nicht thematisiert?
Nein, das ist auf jeden Fall ein Thema in der Schule. Also wir haben es pädagogisch so gehalten, und das haben wir auch den Eltern in einem Brief mitgeteilt, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass Schule und Elternhaus da an einem Strang ziehen. Also Grundtenor ist, Kinder brauchen Ehrlichkeit. Es ist nicht so schlimm wie Geheimnisse, nicht so schlimm, wie wenn Kinder erleben, meine Eltern haben Ängste, haben Sorgen, es stimmt was nicht in der Welt und ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, das ist schwerer zu verkraften als eine Wahrheit, die jetzt auch nicht gut schmeckt, aber ich weiß, dass ich ernst genommen werde, ehrlich behandelt werde und mich verlassen kann auf die Menschen, mit denen ich spreche. Also ich hoffe, ich habe auch den Eindruck, dass wir da mit ganz vielen Eltern gleichziehen. Trotzdem ist es natürlich eine Frage, was man Grundschulern zumuten kann, und da unterscheiden wir auch nochmal zwischen Klasse 1, 2 und 3, 4. wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in Klasse 1-2 eher darauf warten, was kommt von den Kindern, und dann auch ehrlich, aber kindgemäß etwas moderat darauf antworten. In 3-4 gucken unsere Kolleginnen in den Frühstückspausen sowieso immer Logo mit den Kindern, jetzt natürlich noch umso aktiver, und das ist eigentlich immer sofort der Anlass, um ins Gespräch zu kommen. Und da werden auch ganz, ganz viele Gespräche geführt. Wir merken ganz deutlich, dass die Kinder, egal welchen Jahrgangs, aufgewühlt sind, die möchten was machen. Also es sind schon so viele Kinder zu mir gekommen und gesagt, Frau Hartmuth, ich habe hier Geld, kannst du das in die Ukraine schicken? Sodass wir wissen, wir müssen was tun. Also mal erst abgesehen von dem Elterngespräch, von dem Elternbrief, von Gesprächen, die Kolleginnen führen, immer so mit der Maxime, ja, also es geht zum einen darum, ehrlich zu sein, aber man kann Wahrheiten auch ein bisschen kindgemäß vereinfachen, und Kinder müssen auch nicht unsere ganzen Sorgen und Ängste mitkriegen.
Ist es denn schon so, dass du das Gefühl hast, dass die Kinder alle mitbekommen haben, was in der Ukraine passiert? Oder gibt es auch viele Kinder, die einfach noch so in ihrer verspielten Welt sind? Und das würde man ihnen ja manchmal auch wünschen, dass das an ihnen vorbeigeht.
Also ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, wie die Eltern das auffangen. Wir wissen von einigen Eltern, einfach aus den Reaktionen der Kinder, dass die Kinder ungefiltert Nachrichten mitkriegen, vielleicht auch Sorgen und Ängste der Eltern ungefiltert mitkriegen, die sind auch sehr aufgewühlt. Also es flog vor ein paar Tagen ein Hubschrauber, der auch nicht so eindeutig als meinetwegen Krankenhauszuträger zu identifizieren war, über die Schule. Da haben viele Kinder ganz ängstlich gesagt, jetzt werfen die Bomben auf uns. Ich denke, das hat aber auch viel damit zu tun, dass sie halt nicht wissen, dass so schnell hier auch kein Krieg ausbricht und dass es ganz viele Dinge gibt, die uns auch schützen und sichern, sondern die sehen, denke ich, in Nachrichtenbilder und können nicht unbedingt unterscheiden, was ist hier und was ist in der Ukraine. Aber das war nicht ganz deine Frage, ne?
Doch schon. Also ich meine, ich habe mich wirklich gefragt, weil bei uns zum Beispiel in der Familie das auch wirklich viel ein Thema ist, wann ist was in der Ukraine passiert. Aber es gibt ja auch viele Familien, die sehr, sagen wir mal, unpolitisch sind, nicht so viele Nachrichten mitbekommen und dass es vielleicht an denen manchmal auch ganz vorbeigeht.
Das wollte ich sagen. Ich glaube, dass Kinder, die es ungefiltert mitkriegen, die sind auch deutlich mehr belastet als Kinder in Familien, so wie ich das gerade von euch beiden gehört habe, die das auch gut auffangen und gut mittragen. Die Kinder kommen auch in die Schule und vergessen das auch. Und das ist ja auch das Gute. Schule muss ein sicherer Ort sein. Die kriegen das auch hin. Auch wenn in der Pause darüber gesprochen wird oder auch im Unterricht, aber dann ist die Welt wieder in Ordnung. Die sind nicht so voller Ängste bis oben hin. Und wir haben jetzt auch, wir sehen, dass die Kinder was machen möchten. Und ich glaube, das ist auch immer eine gute Art, mit Angst umzugehen, sie irgendwie in Aktivität umzusetzen.
In was Positives auch.
Ja,
ne?
Genau, was in positive Tat umzusetzen. Also bei uns wird es nächsten Freitag eine kleine Aktion geben, es geht erst um ein bisschen mehr Herz und Seele, also wir setzen uns auseinander, wir machen eine Aktion, aber dann wird einfach getrödelt und das Geld geht in die Ukraine. Und ich glaube, das ist auch, was Kindern gut tut im Moment.
Das ist auf jeden Fall, was Kindern gut tut. Und was ich auch gemerkt habe, also mein Sohn, muss ich vielleicht auch dazu sagen, ist selber 8. Ich merke, dass die Kinder spielen, dass die auf dem Schulhof NATO spielen, erzählt er mir, wo ich erst so ein bisschen schockiert war. Aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch eine kindliche Art, das, was sie gerade erleben, umzuwandeln.
Da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich habe es noch nicht erlebt, aber grundsätzlich bin ich sicher, dass das im Spiel kann man immer Dinge verarbeiten. Das ist mit Sicherheit eine gute Art, wenn es so in die richtige Richtung läuft.
Wird das bei euch Thema auch im Sachunterricht zum Beispiel sein, was Weltgeschehen ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich halte es pädagogisch für sinnvoller, wenn es passt, die Dinge an die Kinder herantragen, aber es jetzt nicht aktiv in den Unterricht einbringen, weil es auch einfach noch kein Thema ist. Es passt natürlich wunderbar in alle Bereiche, wo man über Krieg und Frieden redet. Das ist natürlich, findet in vielen Fächern seinen Niederschlag, und meine Religionspädagogen tun das auch. Die haben auch schon ganz viel unternommen und thematisiert, und es hängen schon Texte in der Schule. Das ist auf jeden Fall da.
Ich höre auf jeden Fall bei dir sehr viel raus, dass ihr positiven Weg findet, mit den Kindern und ihren Ängsten sozusagen übers Gespräch Lösungen zu finden oder zumindest damit es den Kindern mit der Situation besser geht. Jetzt gibt es aber natürlich auch Kinder, die vielleicht auch aus schwierigen Umfeldern kommen, die vielleicht auch dadurch, dass die letzten 2 Jahre schwierig waren, schon von vornherein sehr angegriffen sind. Und wie wird da mit diesen speziellen
Situation umgehen. Darüber würde ich mich gleich gerne mit Astrid Schmidt von der LWL-Klinik unterhalten. Wie geht es unseren Kindern in der Pandemie? Heute unser Thema im Center Talk. Wie geht es unseren Kindern nach 2 Jahren Pandemie, jetzt auch noch mit dem Krieg in der Ukraine? Neben mir sitzt Astrid Schmidt, die ist die stellvertretende ärztliche Direktorin der LWL-Klinik. Und die Kinder, mit denen Sie arbeiten, das sind natürlich Kinder, die wahrscheinlich auch schon vorher große Probleme hatten, deswegen sind sie auch in der Klinik. Was haben Sie für einen Eindruck nach diesen 2 Jahren? Haben sich da die Ängste oder Schwierigkeiten der Kinder, mit denen Sie zusammenarbeiten, verstärkt? Oder ist das einfach so, dass die Kinder, die vielleicht vorher schon Probleme hatten, in ihrem eigenen Mikrokosmos sind, dass vielleicht Dinge von außen sie gar nicht so fassen?
Ich glaube, so einseitig kann man das gar nicht beantworten. Also was wir sehen schon seit längerem oder auch schon vor der Pandemie, dass es Kinder gibt, die zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen entwickeln, und im Rahmen der Pandemie hat die dann oft wie so ein Verstärker gewirkt, also wie so ein Katalysator, dass Ängste größer wurden, dass Kinder oder Jugendliche Panikattacken bekommen hatten, die vorher keine hatten, die vielleicht so eine Grundängstlichkeit hatten. Das heißt, alles, was ein Belastungsfaktor ist, sei es eine Pandemie, sei es ein Kriegsgeschehen, es kann aber auch genauso gut sein, dass innerhalb der Familie was Schlimmes passiert, das verstärkt natürlich psychische Probleme generell bei Kindern. Das ist sehr nachvollziehbar.
Bei Ihrer Arbeit, geht es da viel auch um das, was von außen kommt, oder fokussieren Sie sich meistens auf die speziellen Ängste und Sorgen der Kinder, die behandelt werden?
Ja, also unsere therapeutische Arbeit ist auf jeden Fall fokussiert auf das Individuum, also auf das einzelne Kind und den Jugendlichen. Wir können ja in unserer Behandlung auch jetzt nicht maßgeblich in das Kriegsgeschehen eingreifen oder die Pandemie verkürzen, sondern da geht es wirklich darum, das Erleben der Einzelnen mit ihnen zu besprechen, sie auch ernst zu nehmen. Ich glaube, sofort abzuwiegeln oder zu beruhigen ist nicht der richtige Weg, sondern erstmal zu sagen, ich sehe, dass du ganz große Angst hast aufgrund der Dinge, wie sie sind. Ne? Also die da auch zu validieren und zu sagen, das ist nachvollziehbar, dass du so empfindest. Deine Gefühle sind in Ordnung. Ja? Und dann gemeinsam mit dem Kind und dem Jugendlichen, und da geht es sehr auch um das Entwicklungsalter, um die individuellen Möglichkeiten, die das Kind hat, zu schauen, wie kann ich mich bei der ganzen Belastung, die besteht, stabilisieren? Welche Möglichkeiten habe ich, die ich vielleicht aus dem Auge verloren habe, die mir früher gut getan haben? Kann ich die reaktivieren? Wen kann ich mir zur Hilfe holen? Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Es ist auch in Ordnung, dass Dinge vielleicht nicht gut gelaufen sind in der Pandemie. Das ist bei den anderen auch so gewesen. Also da die Kinder erstmal abzuholen und versuchen, nach individuellen Lösungen zu suchen, das ist so unsere Aufgabe.
Glauben Sie denn, dass es den Kindern, mit denen Sie arbeiten, heute schlechter geht als vor 2 Jahren?
Das glaube ich nicht nur, das ist nachgewiesen. Also es gibt von der Uni Hamburg eine große Studie, die COPSI-Studie. Die haben in 2020 angefangen oder machen in regelmäßigen Abständen Erhebungen über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Es gab in 2020 mit Beginn des Lockdowns eine signifikante Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Dann ist es nach ungefähr einem halben Jahr, 7 Monaten nochmal erhoben worden mit einer noch erneuten Verschlechterung. Und die dritte Erhebung war jetzt Ende letzten Jahres, und da ist erstmalig in mehreren Bereichen eine leichte Entlastung wieder festgestellt worden. Und das, denke ich, ist mitbegründet dadurch, dass die Schulen wieder geöffnet haben, dass die Kinder wieder ihre so normalen sozialen Kontakte pflegen konnten, weil das wirklich ein protektiver Faktor ist, ein stabilisierender Faktor für fast alle. Aber wir sehen natürlich auch Kinder, die im Lockdown so sehr sich zurückgezogen haben, dass ihnen die Rückkehr an die Schulen gar nicht mehr gelungen ist, die einfach zu Hause geblieben sind, die es nicht schaffen, in diesen sozialen Kontext zurückzukehren und die da wirklich ganz viel Unterstützung brauchen.
Gibt es denn eigentlich auch für Kinder, denen dieses Hochfahren so schwer fällt, die Möglichkeit, nach einer Pandemie zu Hause zu bleiben? Also, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass während dieser Zeit des Homeschoolings manche Kinder auch tatsächlich aufgeblüht sind, weil sie vielleicht vorher gemobbt worden sind, weil sie vielleicht vorher Schwierigkeiten hatten in der Gruppe und durch dieses alleine zu Hause lernen sogar eher eine gute Zeit haben. Und wenn Sie jetzt sagen, manchen Kindern fällt es sehr schwer zurückzukommen in diesen Alltag, gibt es da eigentlich Möglichkeiten oder wäre das nicht was für die Zukunft, sowas wie Webschulen, Online-Unterricht als Option weiter auszubauen für Kinder, die genau da ihre Schwierigkeiten haben?
Also einige unserer Patienten würden Ihnen jetzt laut applaudieren und sagen, das will ich. Ich glaube, dass wir uns sicherlich in der Pandemie, dass wir schnell gelernt haben, mit Medien auch Online-Unterricht zu lernen und dass das alles nicht so schnell gegangen wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Das war sicher ein Vorteil. Aber dieses Zuhausebleiben, das ist ja eine Form von Vermeidung. Und ich lerne sozialen Kontakt und soziales Miteinander nur im Tun. Das kann ich nicht virtuell lernen. Und wenn ich einem Kind, das sowieso große Schwierigkeiten damit hat, sage, nee, bleib du mal zu Hause, wie soll es jemals in die Lage versetzt werden, rauszugehen, seinen Interessen nachzugehen, seine Bedürfnisse angemessen zu schildern, Menschen zu treffen, die sein Leben erweitern, ins Studium zu gehen, in die Ausbildung zu gehen, das ist ja ausgeschlossen. Ne? Also ich glaube, das, dann haben wir nur noch lauter kleine Einsiedlerkrebse zu Hause und das wird unserer Gesellschaft auch nicht gut tun und den individuellen Kindern schon gar nicht. Ne?
Also Sie würden immer plädieren für Struktur und feste Plätze außen, wo man halt in der Schule sich trifft, wo man Gesellschaft lernt, wo man zusammenkommt.
Auf jeden Fall. Also klingt wie ein alter Hut, aber ich glaube, Struktur gibt jedem Menschen auch so eine Leitplanke, gerade wenn die Tage schwer sind, wenn viele Sorgen da sind, wenn Unsicherheiten da sind. Wenn ich ungefähr weiß, am Vormittag tue ich das, dann gehe ich am Mittag heim und am Nachmittag treffe ich mich nochmal und dann gehe ich zum Sport. Da hangel ich mich durch den Tag, auch wenn der Tag schwer ist. Dann habe ich aber meine Ankerpunkte, eine Orientierung und ich weiß, wo ich Kontakte habe. Und das ist, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Da müssen wir wirklich die Kinder unterstützen. Und gerade, dass zum Beispiel auch die ganzen Sportvereine nicht öffnen konnten und die Kinder dort ihren Ausgleich nicht hatten und wo es weniger um Leistung hoffentlich geht, war ein großes Manko. Und ich bin froh, dass das wieder angelaufen ist.
Also würden Sie schon sagen, die Kinder, mit denen Sie zu tun haben, denen geht es heute auf jeden Fall besser als noch vor einem Jahr, als alle zu Hause waren. Also dass sowas wie jetzt diese, sagen wir mal, eher theoretische Bedrohung durch den Krieg nicht so schlimm ist, wie der Moment, als alle im Homeschooling zu Hause waren und in der Pandemie isoliert waren.
Ich glaube, das kann man noch nicht abschließend beurteilen. Der Krieg ist gerade erst ausgebrochen. Der läuft seit 14 Tagen und keiner weiß, wie lange das geht, was noch passieren wird, inwiefern auch andere Länder in Europa damit reingezogen werden. Also da wage ich keine Perspektive. Die Kinder, die wir sehen, das sind ja die Kinder, also in der Ambulanz, wo ich arbeite und im stationären Bereich der Klinik, das sind ja Kinder, denen das nicht so gut gelungen ist, ne, die also in den letzten Jahren vermehrte Schwierigkeiten hatten, die sich jetzt auch nach Öffnung der Schulen nicht unbedingt zum Guten gewandt haben und denen geht es noch nicht gut, das muss man ehrlich sagen.
Das heißt, da müssen wir noch Möglichkeiten finden, auch wieder den vorherigen Alltag aufzuholen oder vieles aufzuarbeiten.
Das ist das Kunststück. Ne? Also die Klinik ist ja auch immer ein Schutzort sozusagen, sehr klein, sehr behütet, sehr zugewandt, mit weniger Alltagsanforderungen als im normalen Leben. Und wir haben zum Beispiel eine deutliche Zunahme von Essstörungen im jugendlichen Bereich. Und diese Patienten haben im Lockdown angefangen, ihr Gewicht scheinbar zu optimieren, haben dann das Gefühl von Kontrolle bekommen. Das ist etwas, was ich kontrollieren kann. Kontrolle hilft gegen Angst. Und das können die ganz schlecht aufgeben. Und wir sehen viele chronifizierte Essstörungen und haben jetzt begonnen mit dem sogenannten HOT-Projekt. Das ist ein Home-Treatment-Angebot, wo wir Jugendliche, bei denen sich solche Störungen auch verselbstständigt haben, selbst wenn zum Beispiel die Pandemie auch jetzt gelockert ist, wieder in den häuslichen Bereich, in den schulischen Bereich zu reintegrieren. Also dass man aufsuchende Hilfe macht, dass man nicht nur in der Klinik bleibt und ein Angebot macht, sondern dass die Betreuer, die die Jugendlichen schon kennengelernt haben, Sozialarbeiter, aber auch Fachtherapeuten mit den Jugendlichen zurückgehen und sagen, ich begleite dich in die Schule, wir reden mit deinem Lehrer, mit dem Schulsozialarbeiter, ich begleite dich in den Sportverein, wo du schon mal warst, und wir gucken, was geht. Ne? Oder wir reden mit der Familie, wie können die damit umgehen, dass du jetzt diese Schwierigkeiten noch hast. Also ich glaube, dieses wieder Überleiten in den Alltag, das ist die Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
Das ist Ihre große Herausforderung. Ich gucke noch Ulla Hakenbusch an, denn auch an der Schule gibt es natürlich noch viele Herausforderungen, jetzt nach 2 Jahren Pandemie, wo die Kinder eben auch nicht so viel gelernt haben, wie sie normalerweise gelernt hätten, das aufzuholen. Ich frage mal Frau Hakenbusch, glauben Sie, dass da noch viel passieren muss, damit die Kinder, was das Schulische angeht, wieder dastehen, wo sie sonst gestanden hätten? Oder haben Sie das Gefühl, dass die an dem Punkt stehen, was das Lernen angeht, wo sie normalerweise auch gestanden hätten heute?
Also jetzt muss ich einmal vielleicht vorausschicken, dass ich halt für Karl-Orff-Schule und für Stadtbezirk Rhinland spreche. Wenn du jetzt Kollegen aus anderen Stadtteilen gefragt hättest, die würden dir was anderes sagen. Also auch hier, glaube ich, ist wieder ein Unterschied, was die Kinder für Bedingungen hatten während des Lockdowns. Und das ist natürlich ganz vielen Eltern in Rhinland wirklich gut gelungen, weil die einfach die Möglichkeit hatten, zumindest dass einer da ist und die Kinder begleitet. Sodass ich bei ganz vielen Kindern sagen würde, also wenn wir jetzt nur auf Leistung gucken, im Großen und Ganzen stehen die da, wo sie auch ohne Lockdown stehen würden, im Großen und Ganzen. Wir haben natürlich auch als Lehrer jetzt einfach gesagt, man muss auch nicht alles wissen, was in den Lehrplänen steht. Man kann wirklich locker auf ein paar Dinge verzichten, und wir finden, es gibt einfach andere Dinge, die die Kinder jetzt auch brauchen. Also Leistung ist das eine, aber die haben einfach eine ganz schwierige Zeit hinter sich, wo ganz viele Dinge nicht stattgefunden haben. Von daher bin ich auch sehr froh über dieses Paket, das jetzt vom Land aufgelegt wurde, extra Geld. Da können Schulen wirklich selber Geld in die Hand nehmen und damit das machen, was den Kindern gut tut. Und ich glaube, die brauchen jetzt einfach Entspannung, die brauchen Spaß, die müssen lernen, wieder Klasse zu werden, Gemeinschaft zu werden, sozial zu handeln. Aber nein, die brauchen auch einfach Spaß, Freude in der Gruppe, als Gruppe. Und das ist, glaube ich, das, wo alle Schulen im Moment sehr mit beschäftigt sind. Es gibt natürlich auch Kinder, die stehen deutlich nicht da, wo die, sage ich mal, die gut behüteten Kinder stehen. Das ist so. Aber auch da muss man Einzelfalllösungen finden, die gibt es auch. Und auch da kann man an einigen Punkten sagen, man kommt auch durchs Leben, wenn man Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten jetzt nicht so gut kann. Behaupte ich.
Sie haben es gerade gesagt, die Kinder brauchen Spaß und Freude, und das ist vielleicht die große Herausforderung jetzt in dieser Zeit, trotz eben jetzt eben noch über uns hängendem Ukraine-Krieg. Ja, und was wir da machen können und was wir unseren Kindern Gutes tun können, darüber sprechen wir gleich hier im Center Talk. Und ich gestehe, ich hatte gestern Besuch von 2 Freundinnen und wir haben echt gesagt, tatsächlich haben unsere Kinder es schwerer, als wir das in unserer Kindheit hatten, weil ich das Gefühl habe, ich bin in einer sehr sorgenfreien Welt groß geworden. Und das, was unsere Kinder jetzt erleben, ist tatsächlich schon sehr, sehr lange überschattet. Ulla Hakenbusch hat eben erzählt, es gibt viele Programme gerade und Möglichkeiten, dass die Kinder wieder nach 2 Jahren Corona zurück in den Alltag finden. Aber trotzdem kann ich mir auch vorstellen, als Lehrer hat man natürlich jetzt zahlreiche Baustellen, an denen man arbeiten muss. Es ist nicht nur eben das Gucken, wo das Niveau der Klasse ist, wo sind die, wo fange ich die alle ein nach 2 Jahren Homeschooling, sondern ganz unterschiedliche Sorgen und Nöte und eben auch dieses, was ist mit der Klassengemeinschaft, sind da vielleicht auch Kinder aus der Ukraine, die inzwischen aufgenommen werden, kommen da Flüchtlinge auf uns zu, und ich denke, da habt ihr noch viel zu tun in der nächsten Zeit, weil auch unsere Gesellschaft sich ja die nächsten Wochen nochmal deutlich verändern wird.
Ja, das ist richtig. Also wir sind mit dem einen Thema noch bei weitem nicht fertig. Es werden immer noch Kinder getestet und sind positiv und werden nach Hause geschickt. Und einige haben gar nicht so viel Angst vor der Krankheit, sondern einfach davor, wieder zu Hause zu sein. Isolierung, Quarantäne ist ein Albtraum für die Kinder. Und jetzt kommt schon das nächste Thema. Und du sprachest eben an Kinder aus der Ukraine. Also ich denke schon, das Thema russische Kinder in den Schulen ist im Moment nicht leicht. Also ich glaube, als russisches Kind, egal ob ich jetzt russische Nationalität habe oder einen deutschen Personalausweis, aber trotzdem, ich fühle russisch, ist das im Moment nicht leicht. Und ich glaube, auch da müssen Schulen darauf achten, dass auch diese Kinder geschützt werden. Keines der Kinder hat einen Krieg angefangen, und das müssen wir auch unseren nicht russischen Kindern klar machen. Und wir dürfen den Konflikt, der jetzt zwischen 2 Ländern entsteht, nicht in unsere Stadt und nicht in die Schule tragen.
Alles das, was ja gerade ist, sind ja auch riesige Herausforderungen für Lehrer. Also total individuelle Herausforderungen und immer wieder neue Situationen. Du bist ja die Leiterin der Schule. Gibt es Schulungen für Lehrer, wie man mit solchen Situationen wie jetzt zum Beispiel gerade
wir haben russische Kinder in der Klasse, die werden vielleicht ausgeschlossen oder so, wie man damit am besten umgeht? Oder muss das jeder Lehrer für sich selbst erarbeiten?
Nein, da gibt es sehr viel Unterstützung. Es gibt sowohl vom Land auch als von der Kommune verschiedene Stellen, an denen man sich wenden kann, bei denen man unterstützt wird. Mal erst im Hinblick auf schwierige Kinder, als Kinder, die mit sich nicht klarkommen, mit der Pandemie nicht klarkommen, aber auch für Lehrer, die im Moment sehr, sehr, sehr gefordert sind und an der Grenze sind. Auch da gibt es Unterstützungsmaßnahmen. Das Problem ist immer so ein bisschen, die Lehrer sind im Moment wirklich ziemlich am Limit. Wir haben auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit hinter sich und jede Fortbildung kostet noch mehr Zeit. Und da wägt man dann gut ab, was tut mir jetzt besser? Einfach mal 2 Stunden keine Fortbildung, sei das Thema noch so wichtig, und stattdessen einfach mal für mich zu sorgen. Auch im Hinblick auf Krieg in der Ukraine kommen jetzt langsam Fortbildungen. Also Montag werde ich jetzt an einer teilnehmen. Da geht es auch noch mal um das Thema, wie mit Kindern über den Krieg reden. Ich glaube, das ist noch mal ein Thema, wo wir wirklich Unterstützung brauchen, denn wie du gerade sagtest, wir hatten das nicht. Das kennen wir nicht. Wir hatten Flüchtlinge, aber die 2015 und immer wieder, aber das ist weit weg. Und da war jetzt nicht, da fühlten wir uns nicht bedroht. Und es war nicht 1000 Kilometer von uns entfernt. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Du hast es gerade gesagt, wir müssen auch auf uns selbst achten. Da gebe ich nochmal an unsere beiden Mamas weiter, Stefanie und Uli. Ist das für euch gerade auch etwas, wo ihr merkt, das ist total wichtig, auf sich selbst zu achten, um halt auch stark dem Kind gegenüber zu sein?
Ich glaube, das ist ja so, vor dieser Herausforderung steht man als Elternteil ja irgendwie immer, dass man eben Mutter, Vater ist, aber ja auch einfach noch Mensch und seinen eigenen Bedürfnissen nachgehen muss. Da gibt es, glaube ich, in jeder Erziehungszeit die Phasen, wo man da mehr in den Hintergrund rückt als in anderen. Aber klar, in so belasteten Situationen ist das nochmal doppelt wichtig, weil wenn ich nicht stark bin und die Leitplanke an der Seite meines Kindes bin, wer soll es denn dann sein? Und das ist natürlich meine Verantwortung und meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich das leisten kann. Und da gehören auch Auszeiten und Hobbys und Freunde treffen und wie auch immer das jetzt jeder für sich definiert dazu. Das ist extrem wichtig, klar, Jenny, ja.
Uli wollte noch dazu was sagen?
Genau. Ja, genau. Ich finde gerade, dass da Eltern untereinander sich viel unterstützen können, sei es unter Auszeiten sich gegenseitig gönnen, als auch wirklich in Kitas und Schulen Angebote wieder annehmen, was ja auch 2 Jahre lang, muss man sagen, nicht stattgefunden hat, weder an Kitas noch Schulen, Elternarbeit. Die Eltern durften die Kitas und Schulen nicht betreten und dass da auch wieder jetzt Angebote anlaufen, die man einfach auch annehmen kann.
Wir hoffen sehr, dass es in Zukunft auch Angebote gibt, die wir annehmen können, also dass die Pandemie uns so viel Freiheit ermöglicht, dass wir zusammenkommen können und dass wir reden können. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Gästen, Astrid Schmidt von der LWL-Klinik, Ursula Hakenbusch von der Karl-Orff-Schule, Stefanie Peitzmeier und Ulrike Sturm als Mamas. Ich bedanke mich, dass ihr da wart, und ich wünsche euch für die uns ja alle erwartende, sehr herausfordernde Zeit weiterhin viel Kraft. Kommt da gut durch. Schön, dass ihr heute da wart. Mein Name ist Jenny Heimann. Das war es von mir heute aus dem Center Talk, live aus dem Allee Center. Ihr hört die Lippewelle und ich wünsche euch noch ein ganz charmantes Wochenende. Macht's gut.